Breitband-Topic.
Kameraüberwachung mit intelligenter Auswertung. Demnächst vielleicht am Bahnhof Südkreuz in Berlin. Gesichtserkennung bei Facebook, iOS 10 und den biometrischen Ausweisen. Immer mehr und mehr rückt das Gesicht, unser Gesicht, als technisch auswertbares Identifikationsmerkmal in den Vordergrund.
Und dabei geht es aber längst nicht mehr um die reine Wiedererkennung, sondern auch darum, bestimmte Gefühle oder Anspannungen aus einem Gesicht ablesen zu können. Jetzt soll eine chinesische Studie sogar gezeigt haben, dass die Gesichter krimineller und nicht krimineller Menschen unterscheidbar und damit identifizierbar sind.
Was kann man aber wirklich mittlerweile alles aus unseren Gesichtern lesen? Matthias Finger hat sich das mal genau angeschaut.
Your attention, please.
So, mit dem biometrischen Ausweis rein in den Schlitz. Passfoto nach oben, in die Kamera lächeln und schon geht die Schleuse auf bei der Grenzkontrolle auf deutschen Flughäfen. Mit meinem Gesicht kann ich ganz schön viel machen. Mein Handy entsperren. Im Netz per Selfie zahlen statt Kreditkarten-PIN und ein Menü vorschlagen lassen. Bei Kentucky Fried Chicken in Peking. Aufgrund meines Alters. Geschätzt von einer Maschine. Die Webseite howold.net kann das auch. Mehr oder weniger.
Okay, also jetzt Kamera ausrichten und so ein schönes Selfie machen. Vielleicht so lächeln, oder?
Ja, ich lächle. 18! Oh, wow! Also ich mag diese App.
Willst du auch nochmal probieren?
Ja! 47!
Boah, krass.
Boah, das ist ja bösartig.
Die Software ist beziehungsgefährdend, genauso wie eine Studie der Uni Shanghai. Denn hätte meine Freundin einen schmalen Mund und eng zusammenstehende Augen, könnte sie kriminell sein. Chinesische Wissenschaftler haben Computer mit tausenden Fotos gefüttert, von Straftätern und Otto-Normalverbrauchern. Herausgekommen ist eine Physiognomie des Verbrechens.
Wir sehen viele Signale im Gesicht, die von der DNA kodiert wurden. So können wir jeden analysieren. Unsere Trefferquote liegt zwischen 85% und 95%.
Erklärt Shai Gilboa von Faceception. Das israelische Start-up erkennt Terroristen, Pädophile, Steuerhinterzieher und Genies in Videos. US-Behörden sind bereits interessiert. Möglich macht's Deep Learning, also maschinelles Lernen. Christian Herrmann arbeitet am Fraunhofer Institut für Bildauswertung.
Es sind künstliche neuronale Netze, die eben diesen großen Sprung in der Wiedererkennungsrate ermöglicht haben. Im Prinzip versucht man, das menschliche Gehirn nachzubilden in vereinfachter Form, um dem Verfahren dann auch beibringen zu können, was ist ein Gesicht, wie sieht es aus und worauf muss es achten.
Die Software analysiert unsere Gefühle. Sie stellt unser Geschlecht fest und unsere Identität. Mit der russischen App FindFace beispielsweise lassen sich Bilder von Passanten eindeutig Nutzerprofilen zuordnen. Beim Facebook-Klon Vkontakte. Kann das Technik auch hierzulande? Mein Sohn ist das Versuchskaninchen.
Pipi, Otto.
Mit der Gesichtserkennungssoftware von Sky Biometry vergleiche ich zwei Bilder. Ein Porträt und ein Foto mit Kindergartenfreunden.
Was sagst du dazu?
Baby.
Baby, ja. Du bist das Baby auf beiden Bildern. Die haben dich hier erkannt, dass du oben alleine bist auf dem Bild und unten auch.
Ach.
Otto ist die Gesichtserkennung so ziemlich egal. Noch. Doch vielleicht wird sein Gesicht in Zukunft mal seinen Personalausweis ersetzen. Unsere Anonymität im öffentlichen Raum ist dann wohl futsch. Ein für allemal.
Über das, was uns noch bleibt an Anonymität im öffentlichen Raum, darüber sprechen wir auch gleich mit dem Technikphilosophen Stefan Ulrich nach Keras, der seinen eigenen Sound als experimentell beschreibt und damit auch einigermaßen richtig liegt.
Auf seinem Bandcamp-Profil variieren die Songs jedenfalls sehr, sehr stark. Von hart bis zart ist alles dabei, wobei Wing Troll von der Agility Gain EP eher ein Song aus der ruhigeren Ecke ist.
Stop.
Gesichtserkennungssoftware, Kameraüberwachung mit intelligenter Auswertung. Immer mehr Bilder werden von uns aufgezeichnet und diese Aufnahmen von unseren Gesichtern zum Beispiel, die verraten immer mehr über uns.
Was, das haben wir eben schon angehört und präsentiert bekommen, bleibt die Frage, ob wir damit endgültig unsere Anonymität im öffentlichen Raum verlieren. Und genau diese Frage haben wir dem Technikphilosophen Stefan Ulrich gestellt.
Naja, die Konzentration auf die Anonymität lenkt vom eigentlichen Thema ab, dass der öffentliche Raum an sich angegriffen wird. Der öffentliche Raum ist konstitutiv für die Demokratie. Wir tauschen Argumente aus, wir treffen uns, waren, wir begegnen uns. Es ist eine gesellschaftliche Sphäre und die wird eigentlich angegriffen. Also es geht gar nicht so sehr um die Abschaffung der Anonymität, sondern um die Privatisierung des öffentlichen Raums. Uns wird etwas genommen als Gesellschaft Stück für Stück und das ist die eigentliche Gefahr.
Aber dann vielleicht mal andersrum gefragt, was hat denn Anonymität, der Angriff sozusagen hat ja was damit zu tun, mit dem öffentlichen Raum zu tun? Also inwiefern bedingt denn das eine das andere?
Nehmen wir als Beispiel die Meinungsfreiheit. Wir haben ja die Freiheit, sagen zu dürfen, was wir wollen im rechtlichen Rahmen. Und die kann natürlich eingeschränkt sein. Wenn ich zum Beispiel weiß, jetzt bin ich on tape, wie in dieser Situation jetzt, dann achte ich zweimal drauf, was ich sage. Und genau diese Verhaltensänderung ist es, die eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Gar nicht so, dass man es tatsächlich überwacht oder dass man tatsächlich die Anonymität aufhebt, sondern dass der Einzelne das Gefühl hat, dass das passiert. Das reicht schon aus für eine Verhaltensänderung und die ist nicht vereinbar mit den demokratischen Prinzipien.
Im Moment passiert das ja schon längst, dass Daten erhoben werden, auch im öffentlichen Raum, ohne dass die Leute, die da unterwegs sind, davon etwas wissen. Sonst funktioniert das ja auch alles gar nicht. Wie beeinflusst das denn schon heute das Verhalten der Menschen?
Also ich denke, man verhält sich in der Öffentlichkeit anders als in den eigenen vier Wänden. Also das, man ist nicht die gleiche Person im öffentlichen Raum draußen in der berühmten Straße wie zu Hause. Aber wenn es jetzt einen Schritt weiter geht, denken wir an die Versammlungsfreiheit. Wir wollen an einer Demonstration teilnehmen oder unsere politische Meinung kundtun. Und wenn wir jetzt plötzlich die Angst haben, dass wir ständig gefilmt werden auf Schritt und Tritt und unter Umständen uns da nicht beteiligen, weil ich will meiner Familie jetzt keinen Ärger machen zum Beispiel, dann halten wir uns zurück und dann halten wir unser zivilgesellschaftliches Engagement unter Umständen zurück und das kann eine Gefahr darstellen. Und dann vielleicht nochmal, Meinungsfreiheit ist ja nur der eine Punkt. Es gibt eine der Freiheiten, die wir schützen wollen als Gesellschaft, ist die Freiheit der Andersdenkenden. Und die Überwachung ist vor allem eine Devianz. Überwachung. Das heißt, wir messen abweichendes Verhalten, von der Norm abweichendes Verhalten. Und das führt dazu, dass wir uns plötzlich absolut konform verhalten, damit wir eben nicht aus dem Raster fallen. Und das finde ich sehr gruselig. Also für mich ist das eine Gesellschaft von Robotern, die gleich tickt. Und die wäre sozusagen von der Überwachung ausgenommen. Und das wäre ja schlimm.
Da müssten wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen ins technische Detail gehen, weil wenn man Gesichtserkennung durch Kameraüberwachung hört, dann denkt man immer, man kann halt erkennen, wer das ist. Aber da geht ja mittlerweile viel mehr. Angeblich können schon Emotionen auch erkannt werden und genau dieses auffällige Verhalten soll aussortiert werden. Aber was, also wie kann man überhaupt ein auffälliges Verhalten definieren und gibt es da wirklich so genaue Einschätzungen? Also kann man da Sachen ablesen?
Man kann sehr viel ablesen. Vielleicht sollte man aber anfangen, wer denn erfasst wird und was erfasst wird. Damit das System funktioniert, müssen alle erfasst werden. Eine Abweichung kann ja nur festgestellt werden, wenn erstmal eine gesamte Kohorte, in dem Fall zum Beispiel Leute am Berliner Bahnhof Südkreuz, die Passagiere, aber auch die Kunden der Geschäfte komplett erfasst werden. Und dann wird sozusagen ein Mittelwert gebildet, wie verhält sich der typische Bürger, der typische Konsument, der typische Passant. Und wer von dieser Norm abweicht, etwa weil er herumlungert oder an auffälligen Plätzen vorbeigeht und trotzdem nichts tut, nichts einkauft, in keine Bahn steigt und so etwas, der wird erstmal herausgenommen. Das heißt, die Abweichung von der Norm wird festgestellt und dazu muss natürlich die Norm erfasst werden, sprich alle werden erfasst. Und das ist, glaube ich, das, was uns beunruhigen sollte, dass eben nicht die Abweichung erfasst wird, sondern erstmal werden alle erfasst und dann wird hinterher festgestellt, das war eine Abweichung.
Das heißt, die Norm ist immer der Durchschnitt.
Die Norm ist immer der Durchschnitt, der entweder der gemessene Durchschnitt, in dem Fall, wenn zum Beispiel Tests vorher durchgeführt werden, oder auch der zuvor festgelegte Durchschnitt. Also das weiß man ja nicht, inwiefern Vorannahmen in das System eingegeben worden sind. Und das geht dann sehr stark in diesen Bereich des Predictive Policing, also zu verhindern, bevor etwas eintritt, also sozusagen die Faktoren schon mal festzustellen, die dazu führen, dass jetzt eine Straftat passiert oder selbst sowas Geringes wie Vandalismus oder so etwas verhindert werden kann.
Aber unser Thema ist ja eigentlich die Gesichtserkennung auch. Funktioniert das denn da? Also wie definiert man denn da das durchschnittliche, normale Gesicht?
Es gibt ja die beiden Dinge, dass man eine Person identifizieren möchte. Sprich, man hat eine Datenbank von Gesichtern, nach denen gesucht wird beispielsweise. Und man erfasst dann einfach mal alle Gesichter und hofft, da taucht jetzt dieses Gesicht auf. Das ist der eine Bereich. Und das andere ist, was Ihr Kollege angesprochen hat, die Emotionserkennung. Das spielt besonders bei der Gesichtserkennung im Auto eine ganz große Rolle, womit auch experimentiert wird. Bin ich abgelenkt? Bin ich zornig? Was sind meine Gefühle in dieser Situation? Und dementsprechend können Systeme, die in der Umgebung sind, auf mich reagieren, ganz speziell. Ich denke, das sind zwei Bereiche und es ist nicht klar, was da jetzt getestet wird. Das müsste man sich nochmal genauer angucken.
Wenn man sich gegen diese Art von Überwachung wehren wollte, müsste man sich ja entweder vermummen, das geht nicht, oder zumindest wenn es um die Emotionen geht, so müsste man ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler sein. Also in seinem kompletten Aufenthaltszeitraum im öffentlichen Raum. Gibt es sonst noch sozusagen, wie soll man das sagen, Arten, wie man sich vor Überwachung schützen kann?
Ja, es gibt eine ganz großartige Methode. Forscher haben jetzt vor kurzem, erst vor 3-4 Monaten, eine Brille vorgestellt, ein Brillengestell aus einem 3D-Drucker mit einem speziellen Muster drauf, um als eine andere Person durchzugehen. Das heißt, mit minimalem Aufwand setzt man einfach so eine Karnevalsbrille auf und geht plötzlich als eine völlig andere Person durch, weil der Computer natürlich die Computersysteme nach Merkmalen im Gesicht suchen. Die kennen Gesichter nicht so wie wir. Sie suchen, das könnten jetzt Augen sein und dann messen sie den Augenabstand. Aber was als Auge durchgeht, ist nicht so ganz klar, nicht wie Menschen andere Menschen erkennen. Insofern, wenn man wirklich so Systeme überlisten wollen würde, wäre das sehr einfach möglich. Aber ich bin natürlich für einen politischen Weg, dass wir gesellschaftlich darüber diskutieren, wollen wir überhaupt eine Gesellschaft haben, die erstmal alle erfasst, nur mal um sicher zu gehen, um dann die bösen Buben, bösen Mädchen rauszufischen.
Über das angepasste und konforme Verhalten im öffentlichen Raum, das dann resultiert dadurch, dass wir vermuten, dass wir überwacht werden und dass es auch so etwas wie Gesichtserkennung gibt. Darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Aber es wird ja eine Verknüpfung hergestellt zum digitalen Raum. Ohne das würde das ja gar nicht funktionieren. Glauben Sie denn auch, dass wir daraufhin unser Verhalten im Netz verändern werden?
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben eigentlich eine neue Sphäre, die es vorher so nicht gab. Wir haben eine neue gesellschaftliche Sphäre, die sowohl im öffentlichen Raum draußen wahrnehmbar, sinnlich wahrnehmbaren Raum ist, als auch in den sozialen Netzwerken. Die Reputation beispielsweise, wie bewerte ich mein Gegenüber, wird eine immer größere Rolle spielen. Es gibt heute schon Applikationen für Blind Dates, wo man dann einfach mal schnell, unauffällig aus der Hüfte ein Foto schießen kann, sich entschuldigt, auf die Toilette geht und dann wird mal überprüft, wie bewerten denn andere Nutzer denjenigen oder wer ist das überhaupt? Meint er es jetzt ernst und so etwas? Und das ändert natürlich auch den ganzen Bereich des informationellen Vertrauens. Also dann reicht unter Umständen nicht mehr, ich sage dir etwas und es ist so, sondern ich möchte das lieber nachprüfen. Und dann geraten wir Stück für Stück in eine Kontrollgesellschaft, nicht nur von oben, vom Politischen her, sondern auch jeder Einzelne möchte gerne Kontrolle darüber haben, stimmt das, was der andere sagt? Und das ist eine Richtung, die mir überhaupt nicht gefällt.
Und extreme Kontrolle über alles, was man tut sozusagen.
Über alles, über jeden Lebensbereich. Also man merkt ja jetzt schon, Eltern, die ihre Kinder auf Schritt und Tritt überwachen, weil es geht, ihnen irgendwie Ortungswanzen in die Tasche schieben und sie Handy nennen, aber in Wirklichkeit läuft da eine Applikation im Hintergrund, die ständig die Position mitgibt. Natürlich ist man als Familienvater besorgt und was machen die Kinder da, aber was es mit einem selber eigentlich anstellt, dass wir darüber Bescheid wissen wollen, dass uns plötzlich das Wort nicht mehr reicht, ich bin hier und hier, sondern das überprüfen zu wollen, dieser Zwang, dieser Kontrollzwang, der nimmt jetzt wahrscheinlich zu.
Dann wollen wir noch zum Schluss ein bisschen in die Zukunft gucken. Sascha Lobo hat in einer Kolumne mal gesagt, in 5 Jahren wäre das Gesicht unser Personalausweis. Und, wie wir gerade besprochen haben, eine, die man jederzeit und überall auch abrufen kann. Sie haben jetzt schon gesagt, dass das eine Welt ist, die wahrscheinlich Ihnen nicht so gefällt. Wie würden Sie sich die denn vorstellen?
Ach, die Analogie mit Gesicht, bezahlen Sie mit Ihrem Gesicht oder so etwas, oder es ist jetzt Ihr Passwort, Ihr Fingerabdruck ist Ihr Passwort. Da frage ich immer zurück, ja, aber Ihr Passwort können Sie doch ändern, Ihr Gesicht oder Ihr Fingerabdruck nicht. Das heißt, wir haben ein Merkmal, das wir mit uns herumtragen, was ständig öffentlich sichtbar ist. Unseren Personalausweis tragen wir nicht ständig vor uns her. Das heißt, entweder das machen alle mit und wir entwickeln uns alle in eine Kontrollgesellschaft und dann klappt das, aber der Einzelne kann nicht mehr, hat nicht mehr die Hoheit zu sagen, nö, ich möchte bei dem ganzen Ding nicht mehr mitspielen, weil dann ist er plötzlich ausgeschlossen. Dann darf er nicht mehr einkaufen, dann kann er nicht mehr zu Facebook, dann ist er sozial ausgeschlossen und das ist auch eine Richtung, die ebenfalls nicht wünschenswert ist.
Definitiv nicht. Da sind wir ganz einer Meinung mit dem Technikphilosophen Stefan Ulrich.